Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Thomas Schnedler?
Hallo Thomas, hier ist Holger.
Hi Holger.
Ich rufe an wegen Lokaljournalismus. Du bist Co-Geschäftsführer des Netzwerks Recherche und ihr habt gerade den Lückenfüller-Report veröffentlicht. Der schaut sich an, was passiert ist, nachdem die Ostthüringer Zeitung beschlossen hatte, ihre Abos im Raum Greiz nicht mehr als gedruckte Zeitungen auszuliefern, sondern nur noch digital. Kurz vorab aber, was genau ist das Netzwerk Recherche?
Wir sind eine möglichst starke Stimme für den Recherchejournalismus und es gibt uns seit 25 Jahren, sind ein Verein, der getragen wird von ungefähr 1300 Mitgliedern.
Warum habt ihr ausgerechnet in der Region Greiz nachgeguckt?
Wir haben uns Greiz angeschaut, weil wir im Rahmen der Wüstenradarstudie, die vor einigen Monaten erschienen ist, wo wir uns mit der Verbreitung von Tageszeitungen in ganz Deutschland beschäftigt haben, festgestellt haben, dass es sich lohnt, einzelne Kreise mal ein bisschen genauer anzugucken, unter die Lupe zu nehmen. Und Greiz bot sich deshalb an, weil da die Ostthüringer Zeitung, hinter der Funke Medien Thüringen steht, ja, wie eine Art Modellregion ausgerufen hatte für die, in Anführungsstrichen, Zwangsdigitalisierung der Printabonnentinnen und Abonnenten. Deshalb war besonders interessant, was passiert eigentlich in Greiz und wie geht es nach so einer Aktion wie der, die wir dann auch für den Wüstenradar beschrieben haben, mit den Menschen weiter, die danach keine Lokalzeitung mehr lesen.
Wie genau seid ihr da vorgegangen?
Wir sind erstmal eigentlich wie Journalistinnen und Journalisten an die Sache herangegangen, haben uns angeschaut, welche Medien gibt es eigentlich vor Ort, mit wem muss man sprechen und haben dann ja zu Dialogveranstaltungen eingeladen, jeweils mit Vereinen vor Ort, die so als Türöffner für uns fungiert haben. Und dann haben wir insgesamt mit 50 Bürgerinnen und Bürgern über ihre Mediennutzung, über ihre Eindrücke von der Entwicklung der Lokalzeitung, aber auch über die Wünsche an den Lokaljournalismus gesprochen. Und die Dinge, die in diesen Gesprächen dann auftauchten, haben wir wie bei einer Recherche dann weiterverfolgt.
Eigentlich ist das eher unüblich, ne? Weil typischerweise wird so über den Rückgang des Lokaljournalismus immer aus Sicht von uns Machern und Macherinnen oder TheoretikerInnen geredet. Ihr habt mit dem Publikum selbst geredet. Was haben die gesagt? Was habt ihr gesehen?
Es stimmt, es ist tatsächlich eine Leerstelle gewesen und es gab auch schon erste Publikationen, die darauf hingewiesen haben, man müsste eigentlich mal, weil wenn bei so einer Aktion wie von der Ostthüringer Zeitung Menschen, was jetzt ihre Lektüre der Tageszeitung eines Qualitätsmediums auf der Strecke bleiben, finde ich, sollte man sie einfach mal fragen, was denn eigentlich stattdessen konsumiert wird. Und für mich eine der wichtigsten Lehren eigentlich aus all diesen Gesprächen ist, dass wir weniger von der Nachrichtenwüste sprechen sollten, auch wenn das für die Wüstenradarstudie sogar namensgebend war, suggeriert es so ein bisschen, dass da gar nichts mehr ist, dass da es öde wird und trocken und die Dinge eingehen. Aber mein Eindruck aus den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern war eher, es gibt eine ganze Menge, es gibt auch noch bedrucktes Papier, aber das, was es gibt, sollte man sich wirklich genauer angucken.
Was ist es denn, was es gibt?
Naja, also bleiben wir ganz kurz bei der Ostthüringer Zeitung. Die erscheint schon noch. Die kann man Digital-Abo lesen. Und in den Gemeinden und Dörfern, die von dieser Zwangsdigitalisierung betroffen war, kann man sie sich auch per Post noch zusenden lassen. Es gibt nicht mehr die Botenzustellung zum Frühstück, sondern dann, wenn die Post mal vorbeikommt in Kossengrün oder in Langenwetzendorf und wie die Dörfer heißen, dann kann man sie am Nachmittag vielleicht aus dem Briefkasten nehmen.
Also in Print tatsächlich?
In Print, genau, das gibt es schon noch. Aber das hat dazu geführt, dass viele tatsächlich aus dem Abo ausgeschieden sind. Die Ostthüringer Zeitung hat fast die Hälfte der Menschen, die vorher ein Abo hatten, durch diese Aktion verloren. Es gibt nach wie vor gedruckte Anzeigenblätter. Es gibt auch nicht zu unterschätzen Amtsblätter, die gedruckt werden und ja so die eigentlich nützlichen Informationen aus dem Nahbereich enthalten. Also was passiert in den Vereinen, was macht eigentlich die Stadtverwaltung, wann hat die Apotheke geöffnet, das braucht man ja alles. Und es gibt aber auch, und das macht uns wirklich Sorgen, es gibt gerade dort in der Region ein neues Online-Medium, was so tut, als sei es eine Regionalzeitung, aber eigentlich betrieben wird von den örtlichen AfD- Spitzenpolitikern.
Aber Moment, was genau ist denn dann die Lücke? Also ihr habt euren Report so betitelt. Welche Lücke ist denn überhaupt entstanden? Es ist doch eigentlich dann nur eine Lücke in den Abonnentenzahlen, aber nicht eine Lücke im Lokaljournalismus, oder?
Doch, das ist eindeutig eine Lücke, weil wir sprechen ja über Journalismus und wir sprechen über die Versorgung mit unabhängigen Informationen. Und genau das können leider jetzt diese drei Lückenfüller, von denen ich gerade gesprochen habe, also Amtsblätter, Anzeigenblätter und dieses neue Online-Medium, genau das können die eben nicht liefern oder wollen es auch gar nicht, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Also die öffentliche Aufgabe des Journalismus, die steht unter Druck, die wird tatsächlich nicht mehr in dem früheren Umfang da wahrgenommen. Und das, was in die Lücke vorstößt, sollte uns wirklich zu denken geben.
Gab es diese Blätter, die du da beschrieben hast, insbesondere diese AfD-Scheinzeitung, gab es die vorher nicht? Also als die Abos noch im Print ausgeliefert wurden?
Naja, die machen das ganz geschickt. Dieses Online-Medium, von dem ich gesprochen habe, die nennen sich Heimatbote. Und den Heimatboten kennen ganz viele Menschen in Greiz, weil es den bis vor 10-12 Jahren noch gab. Das heißt, es ist ein ganz traditionsreicher Titel. Erschien auch schon zu DDR-Zeiten als Kulturmagazin, dann noch eine Weile auch danach. Das heißt, sie verbinden ganz viele Erinnerungen und schon auch ein bisschen Vertrauen mit dieser Marke. Aber den gibt's eigentlich nicht mehr, den Heimatboten. Aber den Namen, diesen Namen hat sich das neue Online-Medium genommen und publiziert unter diesem Titel jetzt eine ziemlich wilde Mischung aus Blaulichtmeldungen, aus Historienberichten, Vereinsberichterstattung und aber auch Kommunalberichterstattung. Und da wird's spannend, wenn diejenigen, die im Stadtrat oder im Kreisrat sitzen, dann selbst als Redakteurinnen und Redakteure über ihre eigene Arbeit schreiben, ohne das ausreichend transparent zu machen, Interessenkonflikte nicht einräumen, dann haben wir ein Problem.
Aber dieser Heimatbote, der ist von den Leuten vorher schon gelesen worden, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass die Ostthüringer Zeitung verschwunden ist und da ist jetzt auf einmal der Heimatbote entstanden. Das verstehe ich richtig.
Also die Ostthüringer Zeitung gibt es nach wie vor. Es gibt viele Menschen, die auch auf das Digital-Abo umgestiegen sind. Ab und zu kauft noch jemand im Kiosk sich auch die Zeitung. In vielen Gemeinden wird auch noch per Bote zugestellt. Aber man muss sich auch die Auflagenentwicklung der Zeitung vergegenwärtigen. Die saust nach unten. Gerade bei dieser Ausgabe, über die wir da konkret sprechen in der Region, war das im Verlauf der letzten 4 Jahre 34%. Die sie an Auflage eingebüßt haben und man sieht so langsam die Nulllinie, wenn man sich den Verlauf dieser Grafik anschaut. Das heißt, da verschwindet etwas, da nimmt etwas ab und auf der anderen Seite entstehen neue Player, die kostenlos ihre Informationen anbieten. Das macht ja für viele auch einen Unterschied, ob du mehr als 600 Euro für so ein Tageszeitungsabo bezahlst oder ob du dir über die Website und dann über die flankierenden Social-Media-Kanäle der Politiker die Dinge einfach so besorgen kannst.
Merken die Leute, dass sie da letztendlich Reklame lesen und nicht Journalismus?
Also, mein Eindruck ist, manche Dinge sind sehr plump, wenn einfach AfD-Pressemitteilungen übernommen werden und wohlwollend von der Redaktion kommentiert werden, dann liegt auf der Hand, dass es da auch eine Nähe gibt. Bei anderen Dingen, die sehr ausführlich sich mit so den drängenden Fragen der Stadtpolitik beschäftigen, ist es nicht unbedingt sofort ersichtlich. Und vor allem, das ist auch aus meiner Sicht der springende Punkt, wird es auf der Seite selbst nicht ausreichend transparent gemacht. Weil wenn es transparent gemacht würde, könnte sich jeder selber ein Bild machen und wüsste es auch einzusortieren. Und das versäumt der Heimatbote leider.
Haben die Leute denn verstanden, dass letztendlich ihre mangelnde Nachfrage dazu führt, dass das alte Angebot verschwindet und neue Angebote oder andere Angebote in diese Lücke stoßen?
Dass es einen Zusammenhang gibt, glaube ich, ist vielen klar. Wir haben aber auch ein Gruppengespräch geführt, was mich etwas desillusioniert hat. Und zwar war das mit einer Gruppe von Azubis, die wir über ihren Medienkonsum befragt haben. Und da spielten tatsächlich die Lokalzeitung oder überhaupt journalistische Quellen nur eine ganz untergeordnete Rolle im Feed. Die waren tatsächlich meilenweit weg vom Lokaljournalismus, obwohl sie ja eigentlich heimatverbunden sind. Die leben alle vor Ort, die arbeiten vor Ort und waren früher mal auch Publikum der Tageszeitung.
Warum hat die Ostthüringer Zeitung sich überhaupt von den gedruckten Abos verabschiedet?
Das war einfach zu teuer, sagen die Verlagsmanager. Sehr kleine Ortschaften, weit voneinander entfernt. Wir sind ja im ländlichen Raum, weite Wege. Und die Kostenfrage stand da einfach total im Mittelpunkt. Und man muss aber auch sagen, die haben dann nicht nur gesagt, das ist jetzt unsere Modellregion für den Umstieg auf das Digital-Abo, sondern haben auch wirklich kräftig investiert und sich dahinter geklemmt. Also bei diesem Versuch, den sie da vor 3 Jahren unternommen haben, sind sie von Ort zu Ort gefahren, haben sich da hingestellt, alle Fragen beantwortet, hatten Medienpädagoginnen dabei, die erklärt haben, wie das Smartphone funktioniert, wie man so eine App einrichtet. Es wurden Gutscheine für die Volkshochschule ausgegeben, Tablets gab es noch dazu. Also eigentlich hat die Zeitung das gemacht, was auch an anderer Stelle in Deutschland, wenn Verlage diesen Weg gehen, was dann gemacht wird. Aber es hat leider nicht den schlagenden Erfolg gehabt.
Also Sie haben den Leuten erklärt, was für ein Angebot Sie haben und trotzdem hat kaum jemand noch das Angebot annehmen wollen. Ist vielleicht einfach das Angebot nicht gut genug? Also wir haben so schön verinnerlicht, dass der Lokaljournalismus, der ist so irre wichtig für die Demokratie und so. Und Kollege Ralf Heimann schrieb neulich im Altpapier, wenn Journalismus tatsächlich vor allem das ist, was irgendwer nicht gedruckt haben will und alles andere PR ist, dann kommt Lokaljournalismus in vielen Lokalzeitungen nur alle paar Ausgaben mal vor. Was ist eigentlich, wenn wir und die Ostthüringer Zeitung, du und ich, wenn wir uns alle irren und das Angebot halt einfach nur so schlecht ist, dass die Leute sehr gut darauf verzichten können?
Also ich habe tatsächlich seit vielen, vielen Monaten jetzt auch ein Abo der Ostthüringer Zeitung, um zu lesen, was einfach dort die Region bewegt und auch zu sehen, wie die Lokalzeitung berichtet. Und ich lese da wirklich sehr viele, sehr gut recherchierte Geschichten. Und wir haben in unseren Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern auch festgestellt, dass es schon auch eine tief empfundene Verbindung mit der Papierzeitung gibt. Das ist ja etwas, was über viele Jahre, fast Jahrzehnte gewachsen ist. Also ich habe auch dort Abonnenten getroffen, die schon die Volkswacht gelesen haben. Das ist das Vorgängerblatt, was in der DDR erschien und was dann nach der Wende übernommen wurde, aus dem dann die Zeitung hervorging. Und auch auf diese Verbundenheit kann natürlich die Lokalzeitung heute aufbauen. Nur die Menschen, die diese Verbundenheit haben, werden weniger. Das ist einfach eine demografische Entwicklung. Und das ist im Landkreis Greiz besonders dramatisch. Das wird bald der älteste Landkreis in ganz Deutschland sein.
Das heißt, nur die Alten verzichten drauf?
Uns kommen zu wenige Junge nach. Die begnügen sich mit ihrem Social-Media-Feed, mit dem, was sie vielleicht auch beim WhatsApp-Kanal vom Landkreis an kostenlosen Informationen über Geschehnisse vor Ort erfahren können. Manche abonnieren die Kanäle der örtlichen Feuerwehr, um zu wissen, was so an Unfällen passiert ist. Sie suchen sich quasi alternative Quellen.
Ich hänge immer noch so ein bisschen bei den Lückenfüllern sozusagen, also bei den Publikationen, die da in die Lücke stoßen. Jetzt ist ja gerade in Thüringen das Misstrauen in seriösen Journalismus besonders groß. Was war denn jetzt eigentlich zuerst, also die Lücke oder die Lückenfüller?
Ich glaube, diese Entwicklungen laufen parallel, dass es bei der Lokalzeitung dahinschmilzt, wenn man sich die Auflage anschaut. Und dass die anderen merken, dass da einfach Platz entsteht, dadurch, dass die Ressourcen bei der Lokalzeitung weniger werden.
Also das Angebot ist eigentlich gut genug, aber weil der Mensch Veränderung fürchtet, nimmt er das neue oder das veränderte Angebot ungern an. Also ist das Angebot auf eine seltsame Weise ja unattraktiv geworden.
Ich glaube, das ist eine Herkulesaufgabe, vor der die Lokalzeitungen da stehen. Weil natürlich wissen die Redaktionen, wie ambitionierter Lokaljournalismus aussieht. Das kann man auch lesen in der Ostthüringer Zeitung. Aber die Ressourcen sind einfach aus wirtschaftlichen Gründen schwächer geworden, sind knapper geworden. Und gerade Recherchen kosten einfach Zeit und Geld. Die erfordern, dass man den Schreibtisch verlässt, dass man weniger Zeit für das Bauen von Seiten hat. Und dann fängt genau das an, was auch Ralf Heimann beschrieben hat in seinem Text, den ich sehr gut finde, dass man sich mit dem begnügt, was so zugeliefert wird. Das sind dann die Pressemitteilungen der Vereine, Gratismaterial, was in die Redaktion flattert. Nur das können halt andere auch. Das können auch Online-Medien wie der Heimatbote oder das kann auch der redaktionelle Teil eines Amtsblatts machen. Dafür braucht es die Lokalzeitung nicht. Das heißt, die Herkulesaufgabe liegt darin, dass man mit den knapper werdenden Ressourcen so viele interessante Inhalte herstellt, produziert, dass man damit das Publikum überzeugt.
Ja, aber gerade das scheint ja nicht zu funktionieren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also die Ostthüringer Zeitung ist gut genug, so habe ich dich verstanden. Aber es kommt bei den Leuten nicht an, wie wertvoll sie eigentlich für sie wäre. Und das aus so einer demokratietheoretischen Sicht. Wie kommen die denn da jetzt raus?
Ich finde die ganz zentral, die Frage, weil das natürlich auch etwas mit dem Gemeinwesen da vor Ort macht. Wenn diese anderen Stimmen stärker werden und dann auch in den Diskurs eingreifen. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich über Fragen der Medienförderung intensiver diskutieren. Liegen dazu schon sehr viele, auch sehr gute Vorschläge auf dem Tisch. Und es war auch nicht der Hauptfokus in unseren Bürgergesprächen, dass wir jetzt Modelle mit den Bürgern entwickelt haben, wie denn jetzt eine Förderung für den Lokaljournalismus aussehen könnte. Aber mir ist in all diesen Gesprächen da in der Region bereits irgendwie klar geworden, dass wir in der Branche und in den Verbänden eigentlich viel zu lange uns mit uns selbst beschäftigt haben und mit unseren Grabenkämpfen. Und dann haben dann die Zeitungsverleger gegen die öffentlich-rechtlichen Sender und umgekehrt und die digitalen Medien vielleicht auch gegen die Zeitungsverleger und was es für Fronten da noch alles so gibt, gekämpft. Und währenddessen entsteht aber jetzt halt auch im Lokalen, und das können wir gerade gut beschreiben, am Beispiel Greiz, gerade im Lokalen entstehen auch so Parallelwelten mit Alternativmedien. Das heißt, der Riss geht eigentlich ganz woanders lang. Der teilt nicht uns, die wir gemeinsam an diese öffentliche Aufgabe des Journalismus glauben. Und es ist Zeit, diesen Streit endlich mal hinter uns zu lassen und gemeinsam konstruktiv über Modelle nachzudenken, wie wir diesen Lokaljournalismus, den wir brauchen fürs Gemeinwesen, wie wir den zusammen hinbekommen.
Aber das Gemeinwesen scheint nicht der gleichen Meinung zu sein. Das Gemeinwesen scheint zu denken, dass es den Lokaljournalismus nicht braucht. Wie kriegt man denn diesen Gedanken, so er denn überhaupt richtig ist, wie kriegt man den ins Gemeinwesen?
Also ich glaube, dass Medienkompetenz quer durch alle Altersgruppen auch eine immer wichtiger werdende Aufgabe ist. Das haben wir tatsächlich auch in unseren Gesprächen vor Ort gemerkt, dass nicht immer ganz klar ist, was sich zum Beispiel hinter dem Begriff auch Zeitung verbirgt. Weil wenn es bedrucktes Papier gibt, wenn es vielleicht auch ein Amtsblatt gibt, was den Namen Zeitung im Titel trägt, das gibt es dort auch in der Nähe, dann meinten manche, die mit uns darüber sprachen, diese Publikation, auf die wir aus einer professionellen Perspektive anders gucken und denken, nee, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja ein Amtsblatt, da schreibt euch ja der Bürgermeister oder der Landrat. Und ich glaube, dass mit dieser Medienkompetenz schon, also gerade diese Fähigkeit zur Quellenkritik, was habe ich da eigentlich vor mir und wer steht dahinter, dass wir da stärker arbeiten müssen. Bei den jungen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, war vielen nicht klar, welchem Account folgen sie da eigentlich, wer steht dahinter. Also ein Beispiel, immer wieder genannt wurde Stay in Gera, ein Instagram-Account, der über das örtliche Partygeschehen und Events in der Region um Gera informiert, der eine Art Marketing-Account ist von einer Immobilienfirma. Nur das sieht man nur, wenn man sich anguckt, wer betreibt eigentlich diesen Account, welche Interessen hat er und warum möchte er zum Beispiel, dass Gera als lebenswerte Stadt erscheint. Ja, und diese Art der Quellenkritik, ich glaube, die müssen wir stärken.
Damit muss man sehr früh anfangen. Das macht das Ganze zu so einer Art Generationenaufgabe. Ist es das, was du mit der Herkulesaufgabe meinst?
Bei der Herkulesaufgabe dachte ich eher an die redaktionelle Aufgabe, mit den wenigen Ressourcen diesen hochwertigen Journalismus herzustellen. Ach, wir können eigentlich da auch vom Plural sprechen. Das sind sehr viele Aufgaben, die enormes Gewicht haben.
Wenn du Medienförderung sagst, meinst du damit letztlich hinreichend Geld aus irgendwelchen Quellen, über die wir noch diskutieren können, über die Verlage auszugießen?
Nee, Gießkanne ist ganz bestimmt verkehrt. Ich glaube, dass wir an ganz vielen einzelnen Stellschrauben drehen müssen, um an dieser großen Aufgabe zu arbeiten und das hinzubekommen. Es gibt nicht die eine goldene Lösung und das ist ganz bestimmt nicht die Gießkanne, die ein ja immer schwieriger werdendes Geschäftsmodell noch für ein paar Jahre stützt. Ich glaube, dass ein paar Vorschläge auf dem Tisch liegen, wie beispielsweise die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Journalismus, die in bestimmten Bereichen sehr schnell sehr viel helfen würden.
In welchen Bereichen?
Wenn es darum geht, dass wir Gründerinnen und Gründer unterstützen, die vor Ort was Neues auf die Beine stellen wollen, die eine Idee für ein kleines eigenes Lokalmedium haben, dann würde denen das Bürokratie ersparen, denen würde es Rechtssicherheit geben, wenn sie sich nicht mit dem Finanzamt auseinandersetzen müssten, um die Gemeinnützigkeit zu bekommen, sondern wenn sie einfach darauf verweisen könnten, da steht Katalog der gemeinnützigen Zwecke auch der Abgabenordnung. Und ich glaube nicht, dass die Lösung für all die Probleme, über die wir sprechen, die Gründung von neuen lokalen Medien überall in der Fläche ist. Aber wir werden diese Gründerinnen und Gründer auch brauchen. Und wenn wir es denen schon mal leichter machen können, dann ist schon mal ein Teil gelöst.
Und die anderen Teile? Wie viele goldene Lösungen gibt es denn?
Ich glaube, dazu könnten wir noch stundenlang oder vielleicht sogar tagelang sprechen. Und ich bin auch nicht derjenige, der all diese Modelle jetzt im Report untersucht und geprüft hätte. Meine Kollegen, mit denen wir zusammen den Wüstenradar gemacht haben von der Hamburg Media School, haben diese Studie damals zum Anlass genommen, danach in einem Policy Paper zu untersuchen, welche Modelle es auch in anderen europäischen Ländern zur Medienförderung gibt. Und die sind die Experten.
Thomas Schnedler, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.